Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam weitergehen können im Buch Exodus, Kapitel 15. Ihr dürft gern schon mal die Bibel aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Es gibt da so ein gewisses Phänomen unter Menschen und das begleitet Menschen in der Regel eine ganze Zeit, ihr ganzes Leben. Und es zeigt sich immer wieder im Alltag, Stimmungsschwankungen. Sie treten bei vielen Menschen auf. Leichte bis mittlere Stimmungsschwankungen kommen laut Studien bei 100% der Menschen vor. Es gibt verschiedene Faktoren, die das hervorrufen, die das auslösen, die das mit beeinflussen. Da haben wir den guten alten Stress, da haben wir den Schlafmangel, Hunger, soziale Herausforderungen, Kommunikationsprobleme. Und im Jahr 2018 gab es eine Studie, eine psychologische Studie, die festgestellt hat, dass Menschen innerhalb von einem Tag 2 bis 3 Mal eine Stimmungsschwankung haben, gerade durch diese Faktoren, die ich gerade genannt habe. Die Studie hält sogar fest, dass durch einen Streit die Stimmung innerhalb weniger Sekunden schwanken kann, vielleicht schon mal gemerkt. Passiert immer wieder. Es gibt an Menschen, vor allem junge Menschen, die ein Muster aufzeigen. Eine wöchentliche Stimmungsschwankung. Am Montag ist es besonders schlimm. Und gegen Wochenende steigert sich diese Stimmung immer mehr, bis sie dann Sonntagabend oder Montagmorgen wieder in den Keller rutscht. Ein Großteil unserer Stimmungsschwankungen entsteht durch Unzufriedenheit, durch unerfüllte Erwartungen, durch soziale Vergleiche. Laut einer Vergleichstheorie der Studie im Jahr 1954 wurde festgestellt, dass durch einen sozialen Vergleich 30 bis 40% der Menschen unzufrieden sind, weil sie sich sozial mit anderen vergleichen. Das war 1954. Damals gab es noch keine sozialen Medien. Heute wäre das deutlich höher. Heute geht es genau um dieses Thema. Stimmungsschwankungen im Leben eines Christen. Und der Bibeltext spricht genau davon. Eine große Stimmungsschwankung im Volk Israel. Und wie sie damit umgegangen sind, wie die Antwort Gottes für sie war, wie die Lösung Gottes für sie war. Und ich möchte diesen Text einmal vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf. Exodus Kapitel 15, Abvers 22. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Soweit der Text. Und heute können wir sehen in unserem Text, wie sich diese Stimmung im Volk Israel so stark wandelt, wie sie völlig schwankt, wie sie sich verändert. Gerade waren sie dabei, Gott anzubeten. Wir haben ein herrliches Loblied gesehen in der letzten Predigt. Sie waren dabei, ihn anzubeten, ihn zu feiern für all das, was Gott getan hat. Und jetzt ist alles anders. Innerhalb weniger Tage ist alles anders. Sie erleben eine heftige Stimmungsschwankung und wir wollen heute untersuchen, wie das in unserem Leben so ist, wie das in unserem Leben so stattfindet und wie wir heute einen Glaubensgrundsatz sehen, den wir unbedingt brauchen. In den letzten Predigten im Buch Exodus haben wir gesehen, wie Gott dieses Volk mächtig mit erhobener Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat das Meer für sie geöffnet und sie sind trockenen Fußes durch dieses Meer hindurchgegangen, während alle Ägypter vernichtet und vertilgt wurden. Anschließend haben sie Gott angebetet. Sie haben ihm die Ehre gegeben. Lob und Anbetung. Und damit ist die Geschichte für Israel nicht vorbei, sondern die Geschichte für Israel geht weiter. Der Weg soll weitergehen durch die Wüste hindurch in dieses verheißene Land. Ein langer Weg, auf dem sie geprüft werden von Gott, in dem ihnen Not begegnen wird. Probleme, Herausforderungen und ganz ähnlich ist das auch in unserem Leben. Ja, wir werden gerettet, wir gehen durch dieses Meer der Gnade hindurch, aber dann ist es nicht vorbei. Wir werden nicht einfach entrückt und sind im Himmel, sondern wir erleben Herausforderungen. Wir erleben ein Leben mit Jesus Christus durch Höhen und Tiefen. Es geht weiter in einem Leben mit Gott und es gibt die unterschiedlichsten Momente, die wir erleben. Da gibt es auf der einen Seite Freude und auf der anderen Seite Leid. Dann gibt es Glück und es gibt Unglück. Es gibt Trost und Liebe und Hoffnung, aber auch Schmerz und Trauer und Zweifel. Und heute werden wir in diese erste schwierige Situation des Volkes mit hineingenommen. Und wir sehen eine Bitterkeit des Lebens. In den ersten Versen wird uns das beschrieben, eine Bitterkeit des Lebens. Nur 72 Stunden hat es gedauert. Das Volk singt also erst Loblieder. Miriam und die anderen Frauen beginnen zu tanzen. Und der Lobgesang ist ansteckend für all die anderen. Und sie fangen an, wundervoll für das ganze Volk Gott anzubeten. 72 Stunden später ist es aus mit Anbetung Gottes. Ist es vorbei mit dem Lobgesang für Gott. Und Mose berichtet uns, wie zuerst aus den Herzen der Anbetung für Gott selbst das Volk jetzt murrt und klagt. Sie wandern 3 Tage durch die Wüste und sie finden kein Wasser. Und dann kommen sie endlich an eine Wasserstelle und haben Hoffnung. Sie kommen nach Mara nach 3 Tagen, aber die Enttäuschung wird größer. Das Wasser, das sie finden, ist bitter. Sie können es nicht trinken, es ist ungenießbar. Stell dir einmal vor, diesen Moment. Du bist in der Wüste und nach 3 Tagen findest du Wasser. Aber du stellst fest, du kannst es nicht trinken. Und jetzt ist hier dieses Volk bei Mara, bitter bedeutet das. Und die Situation für sie ist wirklich bitter. Ganz zu Recht fangen sie an zu klagen und zu murren. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Ohne zu übertreiben, eine berechtigte Frage. Nach 3 Tagen in der Wüste diese Frage zu stellen, was sollen wir trinken? Wo sollen sie trinken? Aber ich meine, wir machen oft den Fehler, wenn wir diese Geschichten lesen und es passiert mir auch sehr häufig, wenn ich einfach Kapitel für Kapitel die Bibel durchlese, dass ich immer wieder leichtfertig über die Situation und die Menschen, die sich darin befinden, urteile. Das Volk erlebt ja eigentlich eine schreckliche Not, eine Drangsal durch die Ägypter, die ihn nachjagten zuerst. Und dann gingen sie durch das Meer. Dort waren Frauen und Kinder, Vieh und Besitz dabei. Die mussten sie beruhigen. Und durch das Meer hindurchgehen. Und dann waren sie so glücklich. Und sie waren so froh und sie haben Gott angebetet. Und sie waren dankbar für alles. Das haben wir gesehen. Kein Wort über sich selbst, nur über Gott. Und jetzt ziehen sie durch die Wüste. Ohne Trinken. Nicht ein paar Stunden, sondern ganze 3 Tage. 72 Stunden. Und das Volk bestand schätzungsweise aus 2 Millionen Menschen. Wenn wir es hochrechnen, vielleicht sogar mehr. Sie hatten schweres Gepäck dabei, sie hatten Vieh dabei, ihre Familien, sie hatten Gold dabei und sie waren in der Wüste, wo es bekanntlich nicht gerade kalt ist. Und ich weiß nicht, ob du dich da hineinversetzen kannst, ob du schon mal wirklich Durst hattest. Ich meine einen richtigen Durst, einen richtig starken Durst und nachvollziehen kannst, wie sich das anfühlt. Wenn du kein Wasser mehr bekommst, dann passiert in den ersten 6 bis 12 Stunden Folgendes. Hast du vielleicht noch nie erlebt, so eine Zeitspanne, aber dann passiert Folgendes. Du spürst den Durst so richtig. Er wird brennend für dich. Der Körper muss viel mehr arbeiten, um diesen Flüssigkeitsgehalt irgendwie zu regulieren. Dein Mund trocknet aus. Du bekommst leichte bis starke Kopfschmerzen. Deine Konzentration lässt nach. Und wenn du dann nicht trinkst, dann passiert nach 24 bis 48 Stunden Folgendes. Du spürst jetzt deinen Durst so sehr, dass er alles in dir beherrscht. Für viele Menschen wird das sehr stark unangenehm. Die Müdigkeit setzt ein. Es ist keine Kraft mehr da. Gereizbarkeit Und viele beschreiben diesen Durst dann als sehr quälend, als zermürbend. Und wenn du dann immer noch nicht weiter trinkst, 48 bis 72 Stunden ohne Wasser, wird der Durst unerträglich für dich. Der Körper hat bereits 5-10% des Körpergewichts an Flüssigkeit verloren. Du bist dann dehydriert. Es kommt Verwirrung, es kommt Herzrasen, Schwindel, extreme Schwäche dazu. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so viel Durst hatte. Am Mittwoch habe ich mit einem Freund betoniert und wir haben den Beton vom Anhänger in die Mauer reingeschaufelt und ich merke, wie er immer langsamer wird. Er wird immer langsamer und langsamer und ich frage mich, was ist los? Es war unglaublich warm und ich merke, bevor er gleich aufhört zu arbeiten, hole ich ihm lieber Wasser. Und dann haben wir eine Wasserpause gemacht und es ging deutlich schneller wieder weiter. Das waren 2 Stunden, wir kommen in dieser Aufzählung noch nicht mal vor. Wir erleben das meistens gar nicht, diese extreme Form, wie das Volk Israel hier hatte. Aber an diesem Punkt waren sie, 72 Stunden ohne Wasser. All die Männer, die verantwortlich waren für ihre Frauen, für ihre Kinder. Sie haben bereits mehrere Tage nichts getrunken. Über 72 Stunden ist die ganze Sache dann lebensbedrohlich und führt bei den meisten Menschen zu dauerhaftem Organversagen und anschließend dem unausweichlichen Tod. Aber wenn wir die Geschichte lesen, dann kommt es uns vielmehr so rüber, im Ernst, nach 3 Tagen habt ihr alles vergessen, was Gott für euch getan hat. Nach 3 Tagen seid ihr nicht mehr bereit, ihn anzubeten. Nach 3 Tagen schon wieder murren. Was ist beim Volk Israel eigentlich falsch? Und uns kommt das so rüber, wir würden das ganz anders machen. Wir wären auf ewig dankbar. Wir würden ganz anders reagieren in dieser ganzen Situation, aber vermutlich würden wir genauso reagieren, wenn wir in dieser Situation wären, wenn wir so durstig wären. Aber wir reden uns manchmal ein, dass wir anders wären. Dass wir sagen würden, wenn ich das erlebt hätte, was das Volk Israel hier erlebt hat, dann wäre ich auf ewig dankbar. Dann wäre ich Gott immer treu. Und so haben wir ein Unverständnis über das Volk Israel oder über diese Geschichte. Wir hätten wahrscheinlich gar nicht großartig anders reagiert wie die Israeliten. Diese Art von Durst würde uns sehr reizen, würde uns brennen, würde uns in eine sehr schwierige Lage bringen. Sind wir uns sicher, dass wir nicht murren würden? Sind wir uns sicher, dass wir nicht klagen würden? Es gibt immer mehr Studien und Statistiken darüber, dass Menschen bereits nach kürzester Zeit bereit sind, ihre eigene Infrastruktur und den sozialen Umgang über Bord zu werfen und sich von ihren egoistischen Trieben leiten zu lassen. Wenn es einen Lebensmittelmangel gibt oder eine Knappheit unter Lebensmitteln, fangen Menschen bereits nach 1-2 Tagen an, sich gegenseitig auszurauben, sich Gewalt anzutun, über Leichen zu steigen. Nach etwa 3-5 Tagen fangen Menschen an, aggressiv und verzweifelt zu handeln. Egal wie zivilisiert sie sind, egal wie weit unsere Infrastruktur in unserem Land ist. Wann immer Hungersnot und Lebensmittelknappheit in den Vordergrund aufgetreten ist, wurde sichtbar, dass Menschen sich nicht mehr zivilisiert verhalten, sondern vielmehr ähnlich wie Tiere sich von ihren biologischen Trieben leiten lassen. Dafür gibt es viele Beispiele. Beispiele in unserer Weltgeschichte, wo genau das der Fall war. Im Zweiten Weltkrieg in Russland, während Leningrad belagert wurde, der extreme Hunger immer mehr dahin führte, dass sogar nach 3 Wochen wieder Kannibalismus aufgetreten ist. Zwar nur in geschwächter Form, aber wir können das immer wieder neu beobachten, dass genau das passiert. Und ich habe so nachgedacht, was ist so ein Beispiel, das wir sehr gut nachvollziehen können, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum sie alle gleich sind. Ich habe über die Corona-Pandemie nachgedacht, 2020 bis 2022, ist noch ganz frisch. Und zu Beginn dieser Pandemie, 2020 im März, führten diese Lockdowns und Panikkäufe zu leeren Regalen. Beliebt war Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und Desinfektionsmittel. Interessante Mischung, aber diese Lieferketten waren gar nicht unterbrochen, nur gestört. Schuld waren die Medien, die haben ziemlich viel Werbung gemacht für diese Artikel. Und in dieser Zeit war das Zusammenleben in unserer Gesellschaft deutlich schwieriger geworden, als es vorher war. Nachbarn wurden ermutigt, ihre anderen Nachbarn anzuzeigen, wenn 6 Personen anstatt 5 Personen im Haus sind, die dort nicht leben. Menschen haben aufgehört, sich gegenseitig die Hand zu reichen oder sich zu begrüßen, aufgehört, Zeit miteinander zu verbringen. Familien haben Weihnachten nicht mehr gemeinsam gefeiert. Christen haben angefangen, ihre Gottesdienste lieber online zu schauen, auch wenn bereits Möglichkeit da war, vor Ort zu sein. Und das gesellschaftliche Leben veränderte sich immer mehr, bis alles anders geworden ist. Und was nun im Vordergrund stand, waren egoistische Handlungen. Meckern, jammern, klagen stand an oberste Priorität. Und die meisten waren dabei. Vielleicht haben wir schon vergessen, aber die meisten waren dabei. Die einen klagten über die, die Regeln befolgten, die anderen über die, die es nicht taten. Alle murrten gegen die Regierung. Ein verrücktes Leben. Aber es dauerte nicht lange, um alles auf den Kopf zu stellen, und alle glaubten es. Was ich damit sagen will, ist, die Menschen sind einfach so. Sobald ihnen etwas weggenommen ist, was ihnen lieb ist, sobald irgendetwas da ist, das sie zur Unzufriedenheit reizt, sind sie nicht mehr treu. Sind sie nicht mehr standhaft? Sind sie nicht mehr so liebevoll, wie sie meinen? Sind sie nicht mehr dankbar? Dann kommt das Murren heraus. Dann lassen wir uns gerne von allen Stimmungen und Richtungen unseres Lebens leiten und beeinflussen, und unser Leben fängt an zu schwanken. Unser Text sagt hier auch, dass Gott das Volk Israel prüfen wollte, genau an dieser Stelle. Er führte sie dorthin, um sie prüfen zu wollen. Und das, was hier so bitter für dieses Volk wurde, war eine Prüfung Gottes, war ein Test Gottes. Und Gott prüft seine Kinder von Zeit zu Zeit, das macht er so. Er prüft ihren Glauben, und Israel versagt hier an dieser Stelle so klar und so deutlich. Es fehlt ihnen an Nahrung, es fehlt ihnen an Wasser, sie murren und klagen. Und das wird später zu einem Wiedererkennungszeichen für dieses Volk in der Wüste. Es begegnet uns immer wieder, das Volk klagt und murrt vor Mose. Nur einige Verse später, in Kapitel 16, Vers 2, da murrt das Volk, weil sie nichts zu essen haben. Und Gott schenkt ihnen Brot aus dem Himmel. Ein Kapitel später, 17, Vers 3, murrt das Volk, weil sie nichts zu trinken haben. Schon wieder, es wiederholt sich, Gott gibt ihnen aus dem Felsen. In 4. Mose 14, Vers 2 folgt, da ist das Volk murrig wieder wegen der Stärke der Landbesitzer oder Landbewohner, nachdem die Kundschafter dort waren. Und das geht so weit, dass sie sogar bereit sind, Josua und Kaleb zu steinigen. Kapitel 16 in 4. Mose dann, die Rotte Korah steigt gegen Mose auf, klagt ihn als Führer an, und infolgedessen müssen 250 Männer sterben. Durch Gott selbst. Wir können also gut erkennen, das ist ein Wiedererkennungszeichen für das Volk Israel. Etwas, das sich durch ihr Leben, durch ihre Wanderung in der Wüste hindurchzieht, und sie immer wieder fallen. Immer wieder wegen der gleichen Sache. Gott prüft sie immer wieder und sie fallen. Sie murren, sie maulen, sie meckern, sie klagen und sie jammern. Sie tun all diese Dinge. Ist das dir schon mal in deinem Leben aufgefallen? Dass es immer wieder die gleichen Dinge sind in deinem Leben, die dich zu Fall bringen. Immer wieder die gleichen Sünden sind, die gleichen Herausforderungen sind, die immer wieder auftreten, immer wieder da sind. Du immer wieder fällst. Nicht in jeder Sache, aber in einigen. Sie kommen immer wieder neu auf. Und du schaust zurück und sagst, es ist irgendwie immer die gleiche Sache. Immer wieder anders verpackt, immer wieder in einer anderen Situation, aber es ist immer die gleiche Sache. Die gleiche Not, die gleiche Angelegenheit, die gleiche Sünde. Aber schau mal auf dieses Volk hier, auf ihr Leben. Sie hatten ein mangelndes Vertrauen zu Gott. Sie waren schnell dabei zu meckern, zu jammern und zu klagen. Wie ist das in unserem Leben? Können wir uns nicht irgendwo einreihen in dieses Volk Israel, indem wir sagen, es ist irgendwie leichter, unzufrieden zu sein, als zufrieden? Es ist irgendwie leichter zu klagen, als zu loben? Es ist irgendwie einfacher, sich etwas zu wünschen, etwas zu begehren, auf etwas hinzuarbeiten, was einem fehlt, anstatt dankbar zu sein, was man hat. Sind wir nicht schnell dabei, auch zu meckern, zu murren und zu klagen wegen all der Dinge in unserem Leben, die noch nicht so sind, wie wir es gerne hätten? Das wurde mir so deutlich, als ich die Corona-Zeit reflektierte. Die einen, sie murrten über die, die eine Maske trugen, die anderen über die, die keine trugen. Die einen murrten über die Geimpften, die anderen über die Ungeimpften. Die einen über die, die sich ihre Ausgangssperre sicherten und die anderen, die es nicht taten. Die Bürger, sie murrten über den Staat und der Staat über die Bürger. Die Patienten über die Ärzte und die Ärzte über die Patienten. Und diejenigen, die sich nirgends dazu zählten, murrten über die, die murrten. Uns wurde nicht viel weggenommen in dieser Zeit. Wir mussten nicht viel leiden in dieser Zeit. Ein wenig Freizeit, ein wenig Luxus, ein wenig Freiraum in unserem Leben und Alltag. Und schon waren wir alle bereit zu murren und zu klagen. Und plötzlich entsteht eine Bitterkeit in unserem Leben. Und damit meine ich einen Zustand, wo uns unser Leben nicht mehr gefällt, wo es ungenießbar ist, wo wir keine Freude mehr empfinden, wo es nicht mehr schön ist und wir sagen, ich wünsche mir die Zeit von vorher zurück. Und das, wo wir denken, würde uns dann helfen, es hilft uns nicht, weil unser Leben dann bitter und unerträglich geworden ist, weil unser Leben dann ungemütlich und schmerzhaft ist. Und all das, was Gott uns weggenommen hat, waren nur ein paar Kleinigkeiten, an denen unser Herz so hing. Vermutlich, wenn wir ehrlich sind, zu uns selbst, dann sind wir sehr geneigt dazu, so wie dieses Volk Israel, zu murren und zu klagen, sobald etwas nicht passt. Gott muss uns nur diese eine Sache nehmen. Er muss uns nur dieses eine Spielzeug wegnehmen. Nur für eine kleine Zeit. Und schon fängt es an. Und wir alle kommen von Zeit zu Zeit an diesen bitteren Lebenspunkt, in dem uns unser Leben ein bisschen bitter wird. Wo wir geneigt sind, so wie Naomi zu sagen, nennt mich Mara. Gott hat mich bitter gemacht. Mein Leben ist von Bitterkeit begleitet. So ist die Situation des Volkes Israel, aber die Antwort Gottes ist eine besondere. Er gibt uns die Süßigkeit der Gnade zu sehen. In meinem Haus wird auch gemurrt, immer wieder, von mehreren Leuten. Ich sag nicht wer. Aber da wird das eine, das der andere hat, begehrt. Und die eine, die gestern schon neben Mama sitzen durfte, die darf nicht wieder neben Mama sitzen und so geht es immer weiter und das Murren in meinem Umfeld führt zu einer Reaktion meiner selbst. Ich bin dann ungeduldig, ich bin selbstgerecht, ich bin genervt manchmal. Und manchmal stelle ich mir vor, Gott müsste genauso reagieren, wenn er das Murren von uns hört oder wenn er das Murren in unserem Herzen sieht, dass wir nicht mal aussprechen, unsere Unzufriedenheit, müsste er doch völlig genervt sein und ungeduldig. Aber Gott reagiert ganz anders als ich. Es tue auf Murren und Klagen. Er reagiert seinem Volk gegenüber so mit Liebe und mit Gnade. Er zieht sie hier nicht zur Rechenschaft. Er fordert keine geistliche Reife von ihnen ein. Er fordert sie hier nicht auf zur Buße. Er gibt ihnen nicht dann erst etwas, wenn sie gezeigt haben, dass sie es ernst meinen. Er gibt ihnen einfach jetzt das, was sie brauchen. In diesem Moment, zu dieser Zeit, wo ihre Not so groß ist. Auch wenn sie nicht mal freundlich im Glauben gebeten haben. Wenn wir nun darüber nachdenken und uns mit dem Volk Israel identifizieren, wir selbst empfinden auch in unserem Leben von Zeit zu Zeit Undankbarkeit, Unzufriedenheit, Klage und Murren. Und wir kennen diese Situation in unserem Leben, wo wir dazu geneigt sind, so zu reagieren. Und wir diese Bitterkeit spüren und sie da ist. Und selbst dann zeigt Gott uns nicht seine kalte Schulter, obwohl wir nur Versagen vorzuzeigen haben. Er reagiert in Gnade und in Liebe. Das Volk ist hier verzweifelt an dieser Stelle. Sie wissen nicht, wie sie weiterleben können an dieser Stelle. Und Gott gibt ihnen einfach diese heilsame Lösung, die sie brauchen. Alles, was das Volk Gott vorzuweisen hat, ist eine bittere Wasserquelle. Ein bitteren Charakter, ein bitteres Volk. Aber Gott gibt ihnen eine Lösung, dieses Bittere süß zu machen. Das ist, was Gott tut. Er verwandelt ein bitteres Leben durch die Süßigkeit seiner Gnade in ein herrliches Leben. Das Volk also, es murrt hier Mose an und Mose ist in der Verantwortung, irgendwie darauf zu reagieren. Also wendet er sich an Gott selbst und schreit zu Gott. Und im Text heißt es dann als Antwort, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Also Gott weist Mose auf ein Holz hin, das da vermutlich irgendwo lag. Und er nimmt dieses Holz und er wirft es einfach in dieses Wasser hinein. Das ist das, was den Unterschied macht. Ein von Gott erwähltes oder angezeigtes Holz, auf das Mose schauen und das er hineinwerfen sollte. Und die Wirkung davon ist, Gott macht dadurch dieses Wasser süß. Ich weiß nicht, ob das irgendwie beabsichtigt ist, aber es hat sich gar nicht so viel für uns verändert. Wir haben Gott auch nur ein Leben anzubieten, in dem nicht viel Gutes steckt. Nichts, was uns erfrischen könnte, nichts, was uns guttun könnte. Wir haben Gott nur ein Leben vorzuzeigen, das angewiesen ist auf seine Gnade. Während wir uns Gott zuwenden mit unserem Murren, mit einem bitteren Leben oder mit zumindest bitteren Lebensmomenten, zeigt Gott uns ein ähnliches Holz, nur ein Holz, das in Form von einem Kreuz hier an unserer Wand hängt. Ein Holz, an dem Jesus hing. Und Jesus hing aus keinem anderen Grund an diesem Kreuz von Golgatha, um all unsere Bitterkeit, all unseres bitteren Lebens es süß zu machen. Und er kam an dieses Holz, um dort zu hängen, um den bitteren Kelch des Zornes Gottes zu trinken. Und nur aus dem Grund, weil er dort hing und bezahlte für unsere Schuld, können wir leben. Können wir in bitteren Momenten unseres Lebens diese Süßigkeit der Gnade Gottes empfangen. Dieses Holz ist das Werkzeug, das Gott gebraucht hatte, um Erlösung selbst zu schaffen. Um seine Gnade und seine Liebe uns gegenüber zu offenbaren. Und der Sohn, er hängt dort an diesem Kreuz und er stirbt an diesem Kreuz für uns und wegen uns. Wegen diesem Werkzeug, das Gott sich erwählt hat, dürfen wir lebendiges Wasser haben, süßes Wasser, von dem wir trinken und sagen, das ist wahres Leben. Stell dir einmal vor, wie es dem Volk Israel gegangen sein muss, nach dieser ganzen Verzweiflung, der Dehydration, der Ängste, die sie erlebt haben, dann die Frustration, dass dieses Wasser nicht trinkbar war. Aber dann kommt dieses Holz der Gnade in dieses Wasser hinein, macht das Wasser süß, wie sie sich gefreut haben müssen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dabei gestorben sind, als sie sich auf dieses Wasser gestürzt haben oder sich verletzt haben, aber wie sehr sie es genossen haben müssen, mit Freuden dort erquickt geworden sind. Genau das ist das, was wir erleben müssen. Aber nichts anderes kann unser Leben süß machen als das Kreuz der Gnade. Diese Momente, die wir auch erleben können, ähnlich wie das Volk Israel, können wir Mara-Momente nennen. Es sind bittere Momente unseres Lebens, schlimme Situationen, die wir uns nie gewünscht haben. Momente, in denen wir mit Gott ringen möchten, in denen wir Gott anklagen möchten, in denen wir an seiner Güte zweifeln möchten, unzufrieden mit unserem Leben sind und uns nichts mehr wünschen, als dass alles irgendwie anders ist, als es ist. Oft sind wir diesen Momenten gegenüber böse gesinnt. Wir sehen sie als nicht gut an. Aber später dann, wenn Gott uns durch seine Gnade dort hineinführt und es süß macht, das Leben. Wenn Gott uns begegnet in diesen Momenten des Schmerzes und des Klagens und des Murrens und dort die Süßigkeit seiner Gnade hineingibt und wir sie sehen und sie erkennen können. Der uns zeigt, schau auf dieses Holz. Schau auf dieses Kreuz, an dem der Sohn Gottes hing. Dort findest du neue Kraft. Dort findest du Leben. Dort findest du Lebensfrische. Dort findest du Orientierung und Ausrichtung. Und du erkennst dort an diesem Ort neu die Gnade Gottes. Dann werden wir nicht mehr von Momenten der Bitterkeit erzählen müssen. Sondern wir werden erzählen können von den Momenten der süßen Gnade Gottes. Und wir alle mögen diese Mara-Momente immer wieder erleben. Momente, wo wir gerne murren und klagen und unzufrieden sind. Momente, in denen wir uns Veränderung wünschen. Momente der Undankbarkeit. Aber je mehr wir uns auf unseren Mangel konzentrieren, desto weniger sind wir bereit, die Gnade zu sehen. Und genau das ist das, was notwendig ist. Mose sollte aufhören, in diese bittere Wasserquelle hineinzuschauen. Er sollte auf das Werkzeug schauen, das Gott erwählt hat, um das zu verändern, auf dieses Holz. Solange wir nur in unsere bitteren Momente hineinschauen, gibt es keine Lösung für dieses Problem. Erst wenn wir an das Kreuz blicken, wenn wir auf Jesus blicken, dann haben wir eine Möglichkeit, die Gnade zu sehen und sie zu empfangen. Oft sind wir in unserem Leben so sehr damit beschäftigt, in den Dingen unseres Lebens das zu sehen, was nicht gut läuft. Wir sind beschäftigt mit allen Aspekten, die unser Leben bitter und ungenießbar macht. Was wir brauchen, ist immer wieder diesen neuen Blick auf diesen Jesus. Und dann werden wir nicht mehr Mara-Momente erzählen, sondern werden Gnadenmomente erzählen, von denen wir viel mehr brauchen in unserem Leben. Aber schau, Mose, er musste nicht nur auf dieses Holz schauen. Gott hat ihm nicht nur dieses Holz gezeigt, dass er es sehen kann, sondern er musste es nehmen und es in dieses Wasser hineinwerfen. Er nahm dieses Holz und er warf es in die Wasserquelle und dann wurde dieses Wasser süß. Ein gewöhnliches Holz kann das nicht. Aber das Holz, an dem Jesus Christus hing, ist ein Symbol dafür, dass Kraft hat. Weil der Heilige dort hing, der Heilige Gottes dort hing. Und es reicht nicht zu wissen, dass Jesus dort hing. Es reicht nicht, einmal auf dieses Kreuz gesehen zu haben und auf Jesus. Sondern das muss in unser Herz hinein. Dieses Holz, dieses Kreuz muss in unser Herz hinein. In unser bitteres Herz, in unser murrendes Herz, in unser klagendes und unzufriedenes Herz. Und dieses Symbol, dieses Evangelium, diese Botschaft der Gnade bringt dort Süßes hervor. Lebendiges, frisches Wasser, worin unsere Seele getränkt werden kann. Aber die Antwort Gottes geht noch ein Stück weiter. Er gibt seinem Volk noch Anforderungen. Eine Aufforderung auf Gehorsam. Und er gibt ihnen eine dreifache Ermutigung. Er sagt ihnen, sie sollen erstens auf die Stimme Gottes hören. Zweitens sollen sie tun, was vor Gott recht ist. Und drittens sollen sie den Geboten Gottes gehorchen. Also diese Dinge, sie hängen sehr eng miteinander zusammen. Gottes Wort zu tun, seinen Willen zu tun und seinen Geboten gehorsam zu sein. Darin verbirgt sich wahrer Glaube. Eigentlich kann in keiner anderen Sache der Glaube so sichtbar, so lebendig, so sichtbar werden wie im Glaubensgehorsam, in einem Leben aus dem Wort Gottes heraus. Der christliche Glaube ist nicht einfach eine Überzeugung, die sich in jedem Leben anders zeigt, sondern sie wird sichtbar einem Gehorsam Gott gegenüber. Und Jesus fasst das ganz gut zusammen. Er sagt einfach, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Daran wird die Liebe zu Jesus sichtbar. Der lebendige, der rettende Glaube, ein Leben nach dem Wort Gottes. Dazu kommen wir dann später nochmal, ein paar Kapitel später, wenn es dann um die Gesetzestafeln geht, also die Rolle von Gottes Wort und die Gebote Gottes und was das mit uns zu tun hat. Aber an dieser Stelle hier gibt Gott seinem Volk noch gar keine Anweisungen in direkter Form, sondern er zeigt ihnen diesen Grundsatz auf. Er sagt, hört auf meine Worte. Hört genau, was ich euch sage und richtet euer ganzes Leben danach aus. Zeigt ihnen diesen Grundsatz auf, der oft im Wort Gottes zu gewinnen ist. Glaubensgehorsam bringt Segen hervor. Das ist die Folge. Die Folge von diesem Gehorsam ist Segen. Und Gott offenbart sich hier mit einem Titel oder als Person und sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Andere Übersetzungen sagen, ich bin der Herr, der euch heilt. Er verheißt Israel, dass wenn sie ihm gehorsam sein werden, er genau das Gegenteil tun wird, wie er mit den Ägyptern getan hat. Er wird sie von allen Krankheiten verschonen, von all den Krankheiten, die die Ägypter getroffen haben. Gott wird sie davon heilen, sie davor schützen, sie segnen mit Gesundheit und Fülle in ihm. Und mit Ägypten hat er genau das Gegenteil getan. Sie haben nicht auf Gott gehört. Sie haben sich Gott in den Weg gestellt. Und die Folge davon war Krankheit. Und es war Leid. Und sie mussten leiden. Und Gott hat ihnen einen Stein nach dem anderen in ihren Lebensweg gestellt. Aber wenn Israel Gott vertrauen würde, wenn sie auf seine Worte achten würden, wenn sie ihm gehorsam sein würden, würde sie nichts davon treffen. Gar nichts. Sie würden nur einen Gott der Gnade und der Liebe vor sich haben, der sie heilt. Die Folge von diesem Gehorsam ist Segen. Gott segnet diesen Gehorsam in seinem Volk. Das ist eine besondere Wahrheit. Wenn wir das tun, was Gott uns in seinem Wort sagt, sind wir in diesem Segensbereich. Auch die Menschen um uns herum, die an uns dran sind. Das ist eine Wahrheit des Wortes Gottes. Zuerst wird unser Leben, unser bitteres Leben, durch die Rettung, durch dieses Holz süß. Aber dann bleibt es süß, weil wir im Gehorsam unter dieser Gnade leben. Gott offenbart sich hier mit diesen Worten: Ich bin der Herr, dein Arzt, oder der dich gesund macht. Und dieser Titel, den finden wir sonst so nicht in der Bibel. Aber er zeigt uns eins auf: Gott hat alle Gewalt, alle Herrschaft, alle Kontrolle über jede Krankheit, über jede Gesundheit, über jedes Leben, über jedes Sterben. Er steht zwischen und über all diesen Dingen. Und so wie er selbst entscheiden konnte, welche Krankheit und welche Plage das Volk Ägypten treffen würde, kann er einfach entscheiden, dass Israel keine dieser Plagen bekommen würde. Gott steht über all dem. Für Ägypten war Gott kein Arzt gewesen, kein Heiler gewesen. Für sie war er der Verderber, der Richter. Er vertilgte sie. Er machte ihnen das Leben absichtlich schwer. So wie Gott hier dem Volk Israel gegenüber ihnen einfach süßes Wasser bereitet, sie nicht straft, sie nicht zurechtweist, zeigt so gut, er will sie heilen. Er will sie gesund machen. Er will für sie ein liebevoller Arzt sein. Er will, dass es ihnen gut geht, dass sie wohlauf sind. So ist Gott zu uns ein vollkommener Arzt. Wir gehen oft davon aus, dass Gott uns so behandelt, wie er die Ägypter behandelt hatte. Dass er uns straft, dass er uns zurechtweist, uns ermahnt. Und das tut er vielleicht von Zeit zu Zeit. Aber er möchte, dass hier das Volk Israel Gott nicht so sieht, wie die Ägypter Gott sehen mussten. Er will, dass sie ihn anders sehen als einen Arzt, der es gut mit ihnen meint. Manchmal reden wir uns ein, wir müssten erst besser werden, bevor wir was von Gott haben könnten. Aber so ist Gott nicht. Gott ist niemand, vor dem wir uns verstecken müssten, wenn wir krank und sündig sind. Er ist der Arzt, zu dem wir gehen, weil wir krank und sündig sind. Und wenn wir dort bei unserem Arzt sind, dann gibt er uns Heilung. Heilung, nach der wir so sehnlichst verlangen, die wir so sehr brauchen. In meiner Ausbildung hatte ich mich mal mit dem Finger an einem scharfen Gegenstand geschnitten. Der Schnitt war sehr sauber und sehr tief. Er war zwar nur 3 Zentimeter lang, aber ich konnte die Knochen sehen. Und ich lief dann zu meinem Kollegen und wir bestaunten den Knochen. Haben wir beide bis dahin noch nicht gesehen. Und ich habe gesagt, was soll ich machen? Und dann haben wir das irgendwie, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin nach Hause gegangen. Und ich merkte dann, dass die Wunde sich entzündet hatte. Und was macht man dann, wenn die Wunde sich entzündet? Ist ja klar, man nimmt sich ein mehr oder weniger steriles Messer und schneidet das alles nochmal auf und versucht es zu reinigen, so als Jugendlicher. Und habe das dann irgendwie wieder verschlossen oder es versucht so. Und in meinem Stolz erzählte ich allen Leuten, das habe ich selber gemacht, ich brauche keinen Arzt. Und eine Nacht später habe ich meinen Finger kaum noch wiedererkannt, weil es alles viel schlimmer geworden ist als vorher. Also ging ich doch zum Arzt und er hat mich erst sehr zurechtgewiesen, dass ich sowas nie wieder tun sollte und öffnete die Wunde, reinigte sie, verschloss sie anständig, sodass alles gut heilen konnte. Aber so kann es uns oft mit Gott gehen, nicht wahr? Wir wissen um unsere Not, wir wissen um unsere Wunden, sie schmerzen uns, wir wissen, dass sie da sind. Aber doch versuchen wir so oft alleine damit fertig zu werden. So oft versuchen wir unser Leben selbst in den Griff zu bekommen. Aber es heilt nicht, das tut es nie. Wenn wir selbst versuchen, unser Leben in den Griff zu bekommen, wenn wir selbst versuchen, die Anforderungen in unser Leben gerecht zu werden, es wird nie sauber, es wird nie gut. Wir brauchen diesen Arzt, der uns heilt, der uns gut tut und nur er kann das tun. Und je länger wir versuchen, selbst damit fertig zu werden, es wird immer schlimmer, es wird immer schwieriger. Wir brauchen diesen Arzt, der uns heilen kann. weil die Schmerzen am Ende noch viel größer werden. Einmal hatte ich mir die Hand gebrochen, mal wieder muss man sagen, und ich ging nicht zum Arzt, aber weil meine Eltern meinten, die Hand wäre nicht gebrochen. So dachte ich, ja gut, werden schon wissen. Auf jeden Fall lief ich dann so herum und es wurde immer schlimmer. Und später dann, als ich dann doch zum Arzt ging, wurde meine Hand geröntgt und sie musste dann wieder in die richtige Position geschoben werden, weil die Knochen schon falsch verheilt oder falsch zusammengewachsen sind. Und dieser Moment war einer der schmerzhaftesten Momente meines Lebens. Aber nur dieser Arzt konnte es tun. Nur dieser Arzt konnte diese Knochen wieder zurechtrücken. Wir stellen uns einen Arzt oft als diesen lieben Arzt vor, der alles guttun wird. Und alles ist toll und alles ist wohltuend. Aber manchmal entstehen erstmal Schmerzen für uns, wenn wir dort sind. Wenn Gott anfängt, die Dinge in unserem Leben zu richten als Arzt, ist es manchmal schmerzhaft, wenn er eine Wunde wieder aufmacht. Wenn er Knochen wieder auseinanderzieht. Aber am Ende werden wir geheilt. Am Ende macht Gott das einzigartig und besonders für uns. Diesen Arzt brauchen wir. Nicht einer, der drüber guckt und sagt, wird schon irgendwie, sondern der uns die Heilung bringt. Und Gott stellt sich genau als diesen Arzt hier dem Volk Israel vor und sagt, ich bin der Herr. Und ich bin euer Arzt. Ich bin der, der euch heilt, der euch gesund macht. Und daher kommt auch dieser Begriff, den wir leider so selten verwenden, unser Heiland. Das bedeutet der Heilende, der uns gesund und heil macht. Und das ist so ein wichtiger Unterschied, den wir hier in 2. Mose sehen. Den Ägyptern war Gott ein Richter gewesen, aber seinem Volk gegenüber war er Arzt und Heiland gewesen. Die Frage, die sich stellt, ist, kannst du Jesus Christus deinen Heiland nennen? Kannst du ihn den nennen, der dich heil macht, der dich gesund gemacht hat, der deinem Herzen Ruhe und Frieden gegeben hat, der die wahre Freude gegeben hat? Ist er derjenige, der dich mit Gott versöhnt hat? Weil nur er kann dich geistlich gesund machen. Nur er kann dich heil machen. Sonst ist niemand dazu in der Lage und dieser Grundlage müssen wir uns bewusst werden. Und dann wurde dieses Volk an einen Ort geführt, der Elim heißt. Und dort fanden sich 12 Quellen, so wie wir auch 12 Stämme haben und 70 Palmenbäume, wo wir auch 70 Älteste des Volkes sehen. Und sie erleben hier einen ausgiebigen Segen Gottes. Obwohl sie murrten, obwohl sie klagten, obwohl sie zweifelten, führt Gott sie an einen Ort des Segens. Wie reich können wir auch wir gesegnet werden? Und wie sehr können wir das oft in unserem Leben sehen? Obwohl wir versagen, obwohl wir fallen, obwohl wir durch solche Prüfungen hindurchfallen, Gott uns seine Gnade zeigt und er uns an einen Ort des Segens führt. Obwohl wir geistliche Stimmungsschwankungen erleben, dennoch haben wir diesen Herrn als unseren Arzt und als unseren Heiland vor uns, auf den wir blicken können, dem wir vertrauen können, der uns zur rechten Zeit an die richtigen Wasser führt und uns ganz heil macht. Amen. Lasst uns gerne noch aufstehen, auch zu einer Gebetsgemeinschaft. Jeder, der beten möchte, der darf es jetzt auch gerne tun. Herr Jesus, wir sehen dich als Heiland und wir möchten dir alle Ehre dafür geben, dass du so viele von uns in unserer Seele heil gemacht hast. Wir möchten beten, Herr, dass du es auch heute tust und weiter tust und viele dich erkennen dürfen als ihren persönlichen Retter und Heiland. Erinnere uns immer wieder neu daran, Herr, dass wir in diesen Momenten unseres Lebens uns nicht beschäftigen mit den bitteren Momenten, mit der Bitterkeit in unserem Leben, sondern viel, viel mehr mit deiner Gnade, Herr, die du uns reichlich geben willst. Und dir sei die Ehre dafür. Amen.